Laudetur Jesus Christus. Young Radio. Das Jugendmagazin von Radio Vatikan.
Wer sind die Baptisten und Adventsbräuche aus dem 15. und 21. Jahrhundert? Das sind die Themen heute in diesem Jugendmagazin und zudem begrüßt Sie und euch ganz herzlich Birgit Pottler. Die Nachrichten des Tages hat zunächst Mario Galgano.
Papst Benedikt XVI. Und der albanische Staatspräsident Bamir Topi haben sich für eine friedliche Lösung der Kosovo-Frage ausgesprochen. Eine endgültige Ordnung der unter UNO-Verwaltung stehenden Krisenprovinz müsse den Grundforderungen aller beteiligten Parteien Rechnung getragen werden. Die Schweizer Bischöfe sind besorgt über die Sterbehilfedebatte in ihrem Land. Deshalb erinnert die Bischofskonferenz daran, dass die Beihilfe zum Suizid niemals gerechtfertigt werden kann. Das ließ sie nach ihrer dreitägigen Vollversammlung in Saint-Maurice wissen. Berlins Kardinal Georg Sterzinski hat den Schutz religiöser Gefühle angemahnt. Zwar müssten Christen in freiheitlichen Gesellschaften mit Kritik und Spott leben, es müsse aber auch Grenzen dafür geben.
Der Papst hat sich von Neuem deutlich zur Ökumene bekannt. Im Vatikan empfing er an diesem Donnerstag eine gemischte Kommission seines Einheitsrats und des Weltbundes der Baptisten. Dabei meinte Benedikt:
Die Welt von heute braucht unser gemeinsames Zeugnis für Christus. Wir gehorchen dem Herrn, wenn wir uns untereinander um die Einheit bemühen, um die er selbst in so bewegenden Worten gebeten hat. Der Mangel an Einheit unter den Christen widerspricht offen dem Willen Christi. Sie ist ein Stolperstein für die Welt und beschädigt unsere Verkündigung des Evangeliums an alle Kreaturen.
Die Baptisten, wer sind sie, was und wie glauben sie? Unsere derzeitige Praktikantin hier bei Radio Vatikan, Theresa Beck, weiß das genau. Sie hat ein Jahr an einer Baptisten-Uni in Clinton, Mississippi studiert. Theresa, erzähl doch mal, warum heißen die Baptisten denn Baptisten?
Das Wort Baptisten kommt aus dem Griechischen und bedeutet so etwas wie Untertauchen und in der Beziehung so etwas wie Taufen. Die Baptisten sagen, dass man Kinder nicht taufen darf, sondern nur Erwachsene, die sich ganz bewusst für den Glauben entscheiden. Und sie taufen auch nicht, so wie wir, mit Wasser über den Kopf gießen, sondern bei der Taufe wird der Täufling untergetaucht. Es gibt ein Taufbecken in der Gemeinde oder man geht zu einem Fluss oder einem See und dann wird der ganze Körper unter das Wasser getaucht.
Und du an der Universität, welche Erfahrungen hast du dort gemacht? War das sowas wie wirklich gelebte Ökumene, ganz konkret die Katholikin unter Baptisten? Wie war das?
Das war eigentlich meistens kein Problem. Die meisten Baptisten sehen das so. Wichtig ist, dass man eine persönliche Beziehung mit Jesus hat. Und wenn man sie bekennt, dann ist man Christ. Und dann ist die Konfession eher untergeordnet. Aber für manche war es ein Problem bei Katholiken oder evangelischen Christen, dass man als Kind getauft wurde. Manche behaupten dann, es wären keine richtigen Christen, weil man nicht bewusst die Entscheidung trifft.
Und im Universitätsalltag spielte da der Glauben eine Rolle?
Der Glaube spielte eine große Rolle. Für Baptisten ist es, wenn man glaubt, dann bestimmt es das ganze Leben. Das heißt, man muss bestimmte Regeln beachten. Das ist kein Zwang, aber man tut es einfach, das gehört so zum Leben dazu. Also wenn man glaubt, dann hört man halt bestimmte Musik nicht oder man liest bestimmte Bücher nicht. Es gibt da auch Unterschiede, man kann das nicht so allgemein sagen. Es ist jetzt nicht so streng, aber bei vielen spielt das eine Rolle.
Nun haben die rund 36 Millionen Baptisten kein gemeinsames Kirchenoberhaupt. Jede Gemeinde ist völlig selbstständig und schließt sich allenfalls in losen Bünden mit anderen zusammen. Gibt es denn dann so etwas wie einen gemeinsamen, sagen wir, einheitlichen Gottesdienst?
Gibt es eigentlich nicht. Es gibt bestimmte Elemente, die eigentlich immer vorkommen, aber im Prinzip entscheidet die Gemeinde selber, wie sie den Gottesdienst gestaltet. Es ist wichtig, dass die Gemeindemitglieder zusammenkommen und sich austauschen. Das kann dann auch mal laut werden oder so ein bisschen Trubel entstehen. Und am Schluss gibt es eigentlich immer die sogenannte Einladung. Das heißt, wenn ein Besucher, ein Nicht-Getaufter durch die Predigt irgendwie bewegt ist oder merkt, er hat den Glauben empfangen, kann er zum Pastor vorgehen und das mit ihm besprechen und dann vielleicht auch ausmachen, dass man getauft werden möchte.
Es ist das Jugendmagazin im Monat Dezember, daher das Stichwort Advent in deiner Zeit an der Baptistenhochschule.
Ganz normal, Weihnachten wird ganz normal gefeiert, jetzt nicht wie in Deutschland mit Adventskranz und besinnlicher Musik, aber Santa Claus und all diese Dinge, das ist typisch amerikanisch und jetzt nicht außergewöhnlich.
Vielleicht nicht gerade typisch amerikanisch, aber doch immerhin typisch 21. Jahrhundert. Adventskalender per Mail, Wunschzettel als Online-Formular oder Kerzen anzünden per Mausklick. Keine Frage, der Advent ist im Internet angekommen. Für die einen ist das nichts als Kommerz, andere suchen gerade im Netz nach Impulsen für die stille Zeit und wünschen sich ein größeres Engagement der Kirche. Die hat sich zumindest ansatzweise auf den neuen Trend eingestellt. Immer öfter lassen sich im Web offizielle kirchliche Adventsangebote finden. Zum Beispiel ein Adventskalender mit Bibeltexten, den bereits rund 1000 User abonniert haben. Statt Türchen öffnen, einfach nur Links öffnen.
Es gibt eine Reihe von Internetangeboten, wo man in so ein Bestellformular eintragen kann, was ich mir dann von Oma, Opa, Tante, Vater, Mutter wünsche. Das ist für mich ein bisschen platt. Es geht immer darum, sowas auch selbst zu gestalten. Und es ist ja ein Wunschzettel und kein Bestellzettel.
Norbert Lübcke kennt sich aus im Netz. Der Jugendseelsorger betreut nämlich eine Internetkirche und weiß, kurz vor Weihnachten ist online fast alles möglich, bis hin zum Kerzenanzünden. Genau das aber kann sogar persönlicher sein als im richtigen Leben, findet Michael Heinbockel, der so eine Seite betreibt.
Wenn man in eine Kirche geht und eine Kerze anzündet, dann sieht zwar jeder die Kerze, weiß aber letztlich nicht, was hat sich der Mensch für Gedanken gemacht, was war die Intention. Beim Kerzenserver lesbar. Wenn man im Kerzenserver liest und was die Leute von sich preisgeben, das ist wirklich teilweise erstaunlich. Da steckt wirklich eine Menge Herzblut drin, nicht von mir, sondern von den Leuten, die die Kerze anzünden.
Virtuelle Kerzen, Weihnachtssongs als Klingelton, Wunschzettel als Mail. Der Advent ist online. Allerdings, die Kirche wird dadurch nicht überflüssig, glaubt der katholische Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti.
Das Internet selber verändert den Advent nicht, aber das Internet wird benutzt, um sich dem Advent zu nähern. Und es gibt vielfach nicht die Angebote, die gesucht werden.
Doch auch die Kirche stellt zunehmend Angebote ins Netz, etwa einen offiziellen Adventskalender. Nicht mit bunten Bildchen, sondern mit Bibelsprüchen und praktischen Tipps, erklärt Lübcke.
In Zeichen des Internet war dann auch die Idee, einen virtuellen Adventskalender per E-Mail zu verschicken. Und gleichzeitig gibt es auch einen Adventskalender mit Türchen online, wo man also Tag für Tag dann auch den kleinen Impuls sich dann durchlesen kann.
Besinnung am Computer, sie funktioniert aber nur mit einer Einschränkung.
Meine Beobachtung ist, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die viele Adventskalender dann bestellen und sie dann aber nicht lesen, sondern sie einfach ins Archiv packen. Auch da geht es darum, auszuwählen und nicht alles zu sammeln, was mir in die Quere kommt, sondern sich für eine Sache zu entscheiden und die dann auch wirklich zu machen.
Nach dem Motto, weniger ist mehr, und das gilt auch für die Zeit vor dem PC, meint Becker-Huberti. Denn den Advent, den gibt's sogar offline.
Wenn man versteht, was eine Kerze ist, dann wird man sie nicht elektrisch anzünden wollen. Das andere sind Dinge wie zum Beispiel, dass ich den Raum der Kirche tatsächlich brauche für den Gottesdienst. Den kann ich nicht durch elektronische Andachten ersetzen. Alle Elektronik dokumentiert nur, ist aber nicht die Wirklichkeit.
In diesem Sinn einen gesegneten Advent. Ein Beitrag von Thomas Winkel war das.
Aktion Drei König singen. Alles Gute!
Genau, denn die Aktion Drei König singen wird 50. Zum 50. Mal ziehen Mädchen und Jungen in diesem Jahr als heilige Drei Könige und Sternsinger verkleidet durch die Häuser und setzen sich für Kinder in aller Welt ein. Darüber hinaus bringen sie den Segen Gottes in die Häuser.
C plus M plus
Das schreibt Alexander an diesem Tag bestimmt noch so an die 20 Mal an die Türen. Er und seine beiden Freunde Felix und Julius ziehen als die heiligen drei Könige von Tür zu Tür. Sie machen das nicht zum ersten Mal, sondern sind schon richtige alte Hasenkönige, sagt Felix.
Ich glaube, ich bin seit 5 oder 4 schon bei den Sternsängern dabei. Also meine Mutter hat mich dann mitgenommen im kleinen Goldumhang und ja. Ich mache das immer noch, weil es mir Spaß macht.
Und auch wenn die drei noch so lange schon dabei sind, ein bisschen aufgeregt sind sie manchmal vorher immer noch.
Ich habe gewissermaßen
ein bisschen Bange, dass ich den Text vergesse, aber...
Na dann mal los und Daumen drücken, dass alles gut klappt.
Rein, spaziert, kommt rein.
Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr ihr öffnet die Tür für die Sternsinger-Schar. Wie einst die Weisen aus dem Morgenland ziehen wir voll Hoffnung durch unser Land. Wir hoffen auf Frieden, Freude und Glück und dass alle Menschen sind zufrieden mit ihrem Geschick.
Wir Sternsinger geben die Hoffnung nicht auf.
Nach den 5 Strophen holen Alexander, Julius und Felix nochmal tief Luft, denn dann gibt es zum Abschluss noch ein paar Lieder. Das Singen klappt prima zusammen. Noch ist keiner der drei im Stimmbruch, aber bald wird das vielleicht ihre Sternsinger-Karriere beenden. Noch aber hört sich das so an.
Kronen und Zepter legten sie ab, brachten ihm, brachten ihm, brachten ihm ihre Reiche gab.
Danach wird gesammelt für die Kinder in der Welt, denn dafür haben sich die drei Freunde ihre Umhänge übergestreift, die Köpfe mit Kronen bestückt und Text und Lieder auswendig gelernt. Kinder helfen Kindern, eine Aktion, die Alexander, Julius und Felix schon seit Jahren gut finden.
Ja, natürlich finde ich das gut, weil je länger man das macht, desto mehr Ländern kann man helfen und das ist natürlich das Beste, was man machen kann.
Mit den Heiligen Drei Königen freuen sich auch die Menschen, die an diesem Tag spenden und damit die Aktion Drei König singen unterstützen.
Ja, euch drei Heiligen Königen. Sehr herzlichen Dank. Ihr habt das wunderbar gemacht.
Ja, auch von mir. Vielen Dank.
Ich finde es sehr schön, dass ihr euch für die Kinder der Welt, die armer sind, einsetzt. Dankeschön.
Sternsinger aus Bremen waren das. Urte Portzuweit hat mit ihnen gesprochen. Mit ihnen und dem Präsidenten des für die Aktion verantwortlichen Kindermissionswerkes, Winfried Pilz.
Was mich bei den Anfängen fasziniert, ist, dass das auch schon ein ganz globales Denken war. Zum Beispiel war ich jetzt neulich auf einer kleinen Insel bei Hongkong, wo eines der ersten Projekte finanziert wurde. Und es ist ja schon toll, dass man damals von Aachen aus an Hongkong gedacht hat, dass das Ganze jetzt in das Bewusstsein geraten ist. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass die Sternsinger, glaube ich, immer die Nase etwas vorne hatten, dass sie also nicht nur auf der Höhe der Zeit sind, sondern sogar eine kleine Nasenlänge voraus. Eine Globalisierung ganz positiver Art.
Positiv auch die ständig wachsenden Zahlen von Kindern, die sich als Sternsinger verkleiden. Positiv auch die von Jahr zu Jahr steigenden Einnahmen der Sternsinger für die Kinder in der Welt. So viel gute Nachrichten vom Geburtstagskind. Was ist denn nun das Beste am Sternsingen? Eine Frage an den Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, an Pfarrer Andreas Mauritz.
Das Beste am Sternsingen ist für mich, so viele Menschen zu erreichen, ob zu Hause oder auch auf der Straße beim Unterwegssein und den Segen Gottes ihnen nahezubringen. Das berührt mich immer wieder, weil das ist etwas, was nichts kostet. Es ist etwas auch Besonderes, ein Geschenk. Und als zweites, dass die Kinder in der Regel das mit richtig Freude auch rüberbringen. Das ist so eine schöne, einfache Geste, weil Gesten sind so verloren gegangen in dieser Zeit. Und das ist so ein ganz wichtiger Gestus.
Wichtig auch, die Kinder im Blick zu haben, die als Sternsinger die Aktion tragen. Was haben die davon? Bleibt ihnen allein das Gefühl, Gutes getan zu haben? Oder gibt es da noch mehr?
Ja, die profitieren natürlich davon, dass sie einmal die Botschaft Gottes auf eine ganz andere Art und Weise erleben. Also wenn sie den Segen Gottes in die Häuser bringen, müssen sie auch wissen, was sie da tun. Aber das andere ist auch, sie erleben Gemeinschaft. Kinder haben dann Freude an Gewänder tragen, sind beteiligt, Kronen zu basteln. Und Kinder lernen etwas, weil wir Bildungsmaterial zur Verfügung stellen.
Ein Rückblick auf 50 Jahre ist allerdings kein Grund, sich zurückzulehnen. Vielmehr geht beim Kindermissionswerk und beim BDKJ der Blick nach vorn. Was wünscht sich der oberste Sternsinger vom Kindermissionswerk, Monsignore Winfried Pilz, für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass es nie alt wird, sondern dass es immer jung bleibt, im Gegensatz zu uns. Dass also der Stern weitergegeben wird, dass die Spur, die gelegt ist, weitergegangen wird und dass möglichst viele von der Botschaft und auch von den Wirkungen positiv erreicht werden. Hier bei uns und die Kinder in der Welt.
Seit 1961 ist der BDKJ Partner der Sternsinger-Aktion. Jedes Jahr stand bisher ein Land im Mittelpunkt. Im Jubiläumsjahr geht es um die ganze, die eine Welt. Sternsinger für die eine Welt ist das Motto. Und für diese eine Welt leuchtet ein ganz besonderer Stern. 85 Kilogramm schwer, mit einem Durchmesser von 2,5 Metern. Weiß Monsignore Pilz.
Ja, das ist eine ganz verrückte Idee. Es sind 4 Zacken in alle Welt geschickt worden, nach Vietnam, nach Tansania und so weiter. Und es sind 4 Zacken von Kindern in Deutschland hergestellt worden. Und diese Zacken haben die Kinder dort sehr individuell gestaltet, also sehr unterschiedlich. Eigentlich passen die gar nicht zusammen, sondern es ist ein sehr buntes Bild. Und die fügen sich jetzt zusammen als ein Bild der Kinder in Deutschland und als ein Bild der Kinder in der Welt.
Das Kindermissionswerk unterstützt über 3000 Kinderhilfsprojekte weltweit jedes Jahr.
damit Kinder heute und morgen leben können. www.kindermissionswerk.de
Der große Auftritt der Sternsinger, der ist natürlich rund um den 6. Januar. Noch lange hin, werden viele sagen, und an diesem Donnerstag erst einmal neugierig in Stiefel, Säcke und Socken blicken. Oder was hat es nochmal mit dem 6. Dezember auf sich?
Die Kirche feiert an diesem Donnerstag das Fest des heiligen Nikolaus. Zeit, um mal etwas an der Legende zu rütteln und zu fragen, wer war er denn wirklich, der heilige Nikolaus?
Erstens, er lebte nicht in Bari, auch wenn die Italiener manchmal so tun, sondern in Kleinasien. In Bari ruhen nur, seit dem 11. Jahrhundert, seine sterblichen Überreste. Zweitens, er hatte vielleicht gar keinen Bart, auch wenn er in der Regel mit einem solchen dargestellt wird. Als er um das Jahr 300 Bischof von Myra in Kleinasien wurde, war Nikolaus jedenfalls noch ein junger Mann. Und er starb schon mit etwa 50 Jahren. Das Jahr wissen wir nicht genau. Aber es war wohl ein 6. Dezember. Drittens, er ist keine Gestalt der Legende, es gab ihn wirklich. Wir haben sogar seine Unterschrift. Sie steht unter einem Dokument des Konzils von Nicea, an dem er teilnahm. Auf diesem Konzil entstand unser Glaubensbekenntnis. Viertens, er war nicht nur Bischof, sondern auch Bekenner. Nur wenige wissen, dass er bei einer Christenverfolgung in Gefangenschaft geriet und gefoltert wurde. Fünftens, am beliebtesten ist der heilige Nikolaus gar nicht in unseren Breiten, sondern in Russland. Seit dem 8. Jahrhundert schon wird er dort besonders stark verehrt. Er ist auch der Patron Russlands. Zwei russische Zaren, darunter der letzte Zar überhaupt, hießen nach ihm. Und sechstens, Ihnen und euch allen einen schönen Nikolausabend. Pater Eberhard Gemmingen und die ganze Redaktion.
Viel Brauchtum rankt sich um den 6. Dezember. Manche Gepflogenheiten hängen gar mit der kirchlichen Leseordnung zusammen. So war früher etwa für den Nikolaustag das Gleichnis der Talente vorgesehen. Drei Knechte erhalten dort jeweils ein Geldstück, ein Talent. Nach der Rückkehr des Herrn musste jeder Rechenschaft ablegen, was er mit dem Geld gemacht hatte. Die Befragung der Kinder durch den Nikolaus, ob sie denn auch brav und fromm gewesen seien, geht wohl auf dieses Evangelium zurück. Wer keinen Stiefel hat, mag ein Schiffchen aufstellen und hoffen, dass es gefüllt wird. Ein Brauch aus dem 15. Jahrhundert. Schließlich gilt Nikolaus bis heute als Patron der Seeleute.
Die Nacht ist stürmisch. Das Schiff schwankt auf den hohen Wellen. Gischt spritzt den Seeleuten ins Gesicht. Sie kennen das Meer. Sie wissen, wann es gefährlich wird. Verbissen kämpfen sie gegen Sturm und Regen, aber die Segel halten nicht stand. Sie haben Angst. Weiß Gott, haben sie Angst. Keiner würde das zugeben, aber alle wissen es. Einer, der Jüngste, hält es nicht aus. Herr Gott, hilf uns doch. Als hätte er Schleusen geöffnet, fallen sie ein, ihre Stimmen schreien zum Himmel. Bis sie ihn sehen. Er ist nicht wie ein Seemann gekleidet, mehr wie ein Geistlicher. Die Segel rafft er, den Mast richtet er, es scheint ihm ein leichtes und nicht genug. Er beruhigt die See. Wie im Traum steuern sie den nächsten Hafen an, suchen eine Kirche für ihren Dank und sehen dort am Altar den Fremden, der sie gerettet hat. Das ist Nikolaus, sagen ihnen die Leute, unser Bischof, ein besonderer Mensch.
Einen guten Advent, eine gute Vorbereitung auf Weihnachten wünscht Birgit Pottler. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.